Ludwig IV. Hofft auf den Kreuzzug, Elisabeth vertraut ihr Seelenheil einer dem höfischen Umfeld oft befremdlichen Caritas an. Kaminski Solo, ein Podcast von Kultur Kaminski, dem Magazin für Künste und Lebensart. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer von Kaminski Solo. Zwar war ich oft an ihr vorübergefahren, doch längst hatte ich den Vorsatz gefasst, die Wartburg zu besuchen. Tatsächlich öffnete sich ein Zeitfenster, ich steuerte hoch. Die Besichtigung des in seiner Kernsubstanz in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts datierenden romanischen Palas ließ mittelalterliche Authentizität mindestens ahnen. Selbst in der Elisabethenkemenate. Ich hege eine Vorliebe für durch eine zentrale Säule getragene Gewölbe. Das Wände und Decke überfangende historistische Glasmosaik mit Schlüsselszenen aus dem Leben der Heiligen, einem Geschenk Kaiser Wilhelms des Letzten, nahm ich hin. Die mittelalterliche Funktion des Gemachs ist unsicher. Immerhin firmierte es spätestens seit 1669 unter Fräulein Elisabeth Kaminstuben. Die Heilige wurde mir durch des Burgführers Hinweis auf Elisabeths Ablehnung widerrechtlich beschaffter Speisen bedeutsam. Unversehens stellte sich die Frage nach der historischen Gestalt. Die 1207 geborene Tochter des ungarischen Königspaares Andreas II. Und Gertruds von Andex wurde, für den Hochadel nicht ungewöhnlich, als Vierjährige an den befreundeten Hof des thüringischen Landgrafen Hermann I. geschickt. Was mit Verlobung einherging. Ob das Kind des Landgrafen Erstgeborenem Hermann II. Oder dessen wenig jüngerem Bruder Ludwig versprochen war, ist umstritten. Während der Königstochter Kindheit und früher Jugend glänzte die Wartburg als Musenhof sondergleichen. Elisabeths künftiger Schwiegervater, Landgraf Hermann I., lud die namhaftesten Minnesänger ein, dort zu dichten und aus ihren Werken vorzutragen. Unter ihnen Wolfram von Eschenbach und Walter von der Vogelweide. Die höfische Kultur gab sich bis ins winzigste Detail verfeinert. Mode bedeutete weit über eitlen Putz hinaus den Ausweis gesellschaftlichen Ranges und Statuskonkurrenz. Vom Landgrafenpaar und dessen nächster Umgebung, wozu auch die künftige Schwiegertochter Elisabeth zählt, wird erwartet, Stilikonen zu sein. Wiederholt verweigert sich Elisabeth dem. Während des Gottesdienstes nimmt sie den leichten Schleier für den Kirchgang Unverheirateter vom Haupt, legt Ärmel und Schmuck ab. Ein offener Affront gegen die das Leben bei Hof bestimmende Etikette. Sollte Elisabeth zunächst dem zum Nachfolger im Landgrafenamt bestimmten Hermann II. Vorgesehen worden sein, dann stirbt 1216 ihr Verlobter. Im Folgejahr tut in Gotha der Landgraf selbst den letzten Atemzug. 17-jährig tritt der spätestens nach dem Tod des älteren Bruders mit der Königstochter Verlobte Ludwig IV. Das Landgrafenamt an. Elisabeth ist 10. Heiratsfähig wird sie mit 14 sein. Bis dahin waren beträchtliche 4 Jahre zu überbrücken. Die ihr missgünstig gesonnene Fraktion betreibt die Entlobung von Ludwig IV. Und die Abschiebung zurück nach Ungarn. Offenbar aber empfand sich der junge Landgraf der Prinzessin tatsächlich verbunden. Elisabeth und Ludwig IV. Heiraten 1221. Die nunmehrige Landgräfin sucht die höfische Prachtentfaltung zurückzustutzen. Sie leistet regen karitativen Einsatz. besucht und beschenkt Wöchnerinnen, tilgt die Schulden von Menschen in Not. Ob sie hierbei die Armutsbewegung des Franz von Assisi im Sinn hatte, steht dahin. Papst Innozenz III. Hatte dessen Orden 1210 mündlich anerkannt. Der weite, Räume durchmessende, hochmittelalterliche Nachrichtenfluss ist nicht zu unterschätzen. 1222 reiste das Landgrafenpaar nach Ungarn. Elisabeths Mutter verstarb vor beinahe einem Jahrzehnt. Eingedenk der vorzeitigen Rückkehr König Andreas II. Vom 5. Kreuzzug im Jahr 1218 war die Wiedersehensfreude womöglich leicht getrübt. Seines frühen Abschieds vom Kreuzherr halber hatte Elisabeths Vater auch nicht mehr den heiligen Franziskus erlebt. Der Gründer der Armutsbewegung war 1219 bei der die ägyptische Hafenstadt Damiet belagernden christlichen Armee erschienen. In friedestiftender Absicht. Durch Bekehrung des hochgebildeten Sultan Malik al-Kamil zum Christentum San Franziskus auf Überflüssigmachung des Feldzugs. Doch trafen sich Mönch und Sultan zwar in ihren spirituellen Neigungen, an Konversion aber verschwendete Malik al-Kamil gewiss keinen Gedanken. Das christliche Heer richtete daraufhin in Damiet ein Blutbad an. Letztlich aber scheiterte der Feldzug. Franziskus war längst nach Italien zurückgekehrt. Auf dem Frankfurter Hoftag des Jahres 1224 ließ sich Elisabeths Gemahl von der Begeisterung für einen Waffengang ins Heilige Land packen. Denkbar, nachdem ihn der flammende Appell des päpstlich beauftragten Kreuzzugspredigers Konrad von Marburg dazu befeuert hatte. Während Elisabeth sich radikal der Armutsbewegung öffnete. 1223 war die Ordensregel des heiligen Franz durch Papst Honorius III. Auch urkundlich bestätigt worden. 1225 erreichten die Franziskaner das nahe Eisenach. Unter ihnen der Laienbruder Rüdiger. Elisabeth wählt ihn zu ihrem Berater. Fortan zeigt sich der thüringische Hof durch äußerst fordernde, für christlich geltende Werthaltungen bestimmt. Ludwig IV. Hofft auf den Kreuzzug, Elisabeth vertraut ihr Seelenheil einer dem höfischen Umfeld oft befremdlichen Caritas an. Nüchtern betrachtet zerfließt Elisabeth keineswegs vor Mitleid. Vielmehr geht sie umsichtig und planvoll vor. Während Ludwig IV. 1226 auf dem Hoftag in Cremona weilt, übt sie in Stellvertretung des Gemahls die Landesherrschaft über Thüringen aus. Stürme vernichten das Getreide auf den Feldern, eine Viehseuche grassiert. Die Regentin sieht sich mit einer Hungersnot konfrontiert, zu deren Linderung sie die landgräflichen Kornspeicher öffnet. Die Getreideverteilung erfolgt streng bemessen. Die Rationen sichern das bloße Überleben. Wer am Hof Elisabeth übelgesonnen ist, feindet sie gleichwohl für die Nothilfe an. Doch rechtfertigt der heimgekehrte Landgraf das Vorgehen seiner Gemahlin und Statthalterin. Überdies institutionalisiert sich, von Elisabeth bewerkstelligt, in diesem Jahr 1226 die landgräfliche Armen- und Krankenfürsorge. Zunächst durch Gründung des Siechenhauses auf dem Elisabethplan unterhalb der Wartburg. Mauerreste belegen ein Gebäude von 7x10 Metern Grundfläche. Elisabeth besucht es oft. Sie sorgt nicht allein für gute Ernährung. Die Landgräfin sieht auf Hygiene. Häufige Waschungen, frische Luft, reinliches Bettzeug, saubere Kleidung. Die Kinder erhalten Spielzeug. Weder Behinderungen noch eiternde Schweren lösen bei Elisabeth Berührungsängste aus. Bald schließt sich die Gründung eines weiteren Hospitals nun in Eisenach selbst an. Ob Getreideverteilung und Hospitalgründungen bereits mit Konrad von Marburgs Anwesenheit am Thüringer Hof zusammenhängen, ist unklar. Womöglich hielt er sich seit 1225 dort auf. Doch spätestens ab Frühjahr 1226, vor 800 Jahren, dem Todesjahr Franz von Assisis. Der selbst keinem Orden zugehörige Konrad von Marburg avanciert zu Elisabeths Beichtvater. Ein Teil seiner Forderungen an die Landgräfin leitet er aus der Armutsbewegung ab. So verbietet er ihr, sich von unrechtmäßig erworbenen Speisen zu nähren, offenbar den Untertanen abgepressten Lebensmitteln. Bei höfischen Banketten aß daher Elisabeth oft nur zum Schein. Des Beichtvaters Weisungen zur Frömmigkeit stellen die strengste Klosterzucht in den Schatten. Versäumt die Landgräfin aufgrund gesellschaftlicher Verpflichtungen Konrads Predigt, setzt es Prügel. Er befiehlt Selbstgeißlungen und nächtliche Gebetswachen. Ludwig IV. Schreitet lediglich ein, wenn Konrads Gebote der Gemahlin Gesundheit bedrohen, sie vom ehelichen Beilager abhalten oder die höfische Etikette gefährden. So nimmt denn der Landgraf eine Mediatorfunktion zwischen Konrads Maximalforderungen und den Mindestvoraussetzungen für das Funktionieren von Ehe, Hof und Staat ein. Unbeschadet dessen bestärkt der Kreuzzugsprediger und Beichtvater gleichermaßen Ludwig IV., Drang zur Herfahrt ins Heilige Land und Elisabeths Wunsch nach Dienst an der Caritas im Sinn des heiligen Franz von Assisi. Kein Zweifel, am Thüringer Hof standen Kreuzzugsideal und Armutsbewegung im Bund. Womöglich dachte der Landgraf seine Abwesenheit für den Kreuzzug Kaiser Friedrichs II. Und die neuerliche Statthalterschaft der Landgräfin nachhaltiger zu unterfüttern und zu propagieren als einst bei seiner Reise nach Cremona. Jedenfalls schriebe sich der sogenannte Regentschaftspraktiat diesem Kontext ein. Der einseitig geprägte Hohlpfennig bildet das nebeneinander thronende Landgrafenpaar ab. Ludwig IV. Hält das Schwert, die Brust seines Gewandes ziert ein kostbares Kreuz. Elisabeth zeigt sich durch das Zepter in der einen Hand und den Reichsapfel in der anderen, in Amt und Würden. Im Frühsommer 1227 bricht Ludwig IV. An der Spitze des thüringischen Kontingents zur Kreuzfahrt auf. Er gelangt bis ins süditalienische Otranto, wo ihn bei der Vorbereitung auf die Einschiffung ins Heilige Land im September ein Fieberanfall aus dem Leben reißt. Konrad von Marburg ging durch des Landgrafen Tod eines Paradebeispiels für den Erfolg seiner Kreuzzugspredigten verlustig. Übrig blieb ihm Elisabeth. Zwar bewahrte er sie vor den Nachstellungen des Hofes und dem Verlust des Witwengutes, doch allein um sie zum Inbild der Armutsbewegung heranzuziehen. Eine Heilige. Vollends, nachdem Konrad sie in Marburg angesiedelt hatte, zeigten sich am Seelenführer sadistische, an seiner Schutzbefohlenen masochistische Züge. 24-jährig stirbt Elisabeth im November 1231. Auf Betreiben Konrads erhebt Papst Gregor IX. Sie 4 Jahre darauf zur Ehre der Altäre. Nach Elisabeths Hinscheiden wechselte Konrad von Marburg in die Rolle des unbarmherzigen Ketzerverfolgers. Am Rhein loderten die Scheiterhaufen. Vorbereitet durch den Einfluss, zu dem Konrad an Thüringens landgräflichem Hof gelangte. Der unheilvollen Verquickung von Kreuzzugsideologie und franziskanischer Armutsbewegung. Im Gedenken an Elisabeth und 800 Jahre nach dem Tod Franz von Assisis muss auch davon die Rede sein. Ihnen viel Gutes. Kaminski Solo, ein Podcast von kulturkaminski.de, dem Magazin für Künste und Lebensart.